Dann machen wir weiter in der Sitzung, kommen zu Tagesordnungspunkt 4, zu einer möglichen Überprüfung von DRS3 Segmentberichterstattung. Der Fachausschuss hatte sich in der letzten Sitzung bei der Diskussion um ein mögliches Arbeitsprogramm diesen Standard als möglichstes Zielobjekt ausgeguckt und daraufhin haben wir mal überlegt, wer denn eigentlich für die Segmentberichterstattung zuständig ist, da DRS3 bislang ja noch inhaltlich nicht angepackt wurde, hat man da wenig Berührungspunkte, der alte Projektmanager ist auch nicht mehr da. Aber wir haben natürlich das Thema Segmentberichterstattung im Thema von IFRS 8, also auf der internationalen Seite, schon mehrfach gehabt und da hat es dann Herrn Schmidt ereilt und deswegen haben wir ihn dann gleich auch zum vorläufigen Projektmanager gewillkürt. Vorläufig, das mag er Ihnen dann bei einem anderen Mal erzählen, aber zunächst mal kommen wir erstmal zu dem heutigen Agendapunkt. Ich übergebe.
Dann, ich möchte kurz zunächst so DRS3 Ihnen skizzieren, den Inhalt, woran hat sich DRS3 ausgerichtet. Dann noch so einen kleinen Vergleich zu IFRS 8 ziehen. Und dann die Diskussion an Sie übergeben sozusagen, dass Sie sich überlegen, ob und gegebenenfalls wie Sie jetzt hier DRS3 überarbeiten möchten. Also vielleicht vorneweg gleich, DRS3 hat sich sehr stark am SFAS 131 orientiert, als es entwickelt wurde und hat einige Elemente noch aus IAS 14 übernommen. IAS 14 ist ja inzwischen durch IFRS 8 abgelöst worden und damit sind sozusagen Elemente, die in IAS 14 noch enthalten waren, also insbesondere dieser sogenannte Risk and Reward Approach, nicht mehr gültig, also der findet sich halt nicht mehr im IFRS 8 wieder. Da IFRS 8 hat sich in dem Moment dann dem SFAS 131 orientiert und dem dort gültigen Management Approach. Das vielleicht noch vorweg, dass man sozusagen die Regelungen, die im DRS3 enthalten sind, dass man die vielleicht entsprechend beurteilen kann. Ja, was ist überhaupt das Ziel der Segmentberichterstattung? Es geht einfach darum, den Adressaten noch weitere Informationen zu vermitteln, vor dem Hintergedanken, dass in einer aggregierten, einem aggregierten Abschluss, gerade im Konzernabschluss, dann viele Informationen verloren gehen, insbesondere auch hinsichtlich der Ertragslage oder wirtschaftlichen Lage von einzelnen Geschäftsfeldern, Geschäftsbereichen, kann man ja unterschiedliche Bezeichnungen für wählen. Und das soll halt nochmal für die Adressaten aufgegliedert dargestellt werden. Darum gibt es sowohl im internationalen Bereich, aber halt auch im HGB die Möglichkeit, eine Segmentberichterstattung zu erstellen. Und hier ist dann schon ein Unterschied zum internationalen Bereich, während es international verpflichtend ist. Es ist nach HGB eine Möglichkeit, also der Abschluss kann um eine Segmentberichterstattung erweitert werden. Entsprechend ist der Geltungsbereich von DRS3 so geregelt, dass wenn ein Konzern sich entscheidet dafür, einen Konzern Segmentberichterstattung zu machen, dann sind die Regelungen von DRS3 anzuwenden. Wenn da keine Entscheidung zu trifft, dann brauchen die nicht entsprechend angewendet werden. Natürlich. Vielleicht aber mit... Mikro?
Gibt es eine Erhebung, wie viele Unternehmen überhaupt den DRS3 anwenden?
Ich habe mir ein paar angeguckt. Da habe ich halt festgestellt, dass ein Unternehmen explizit DRS3 anwendet. Und das ist bisher auch das einzige Unternehmen, was ich gefunden habe, was auch eine Segmentberichterstattung expressis verbis aufweist. Man muss aber dazu sagen, da sind jetzt 20 Unternehmen oder so, hatte ich mir jetzt bloß mal angeguckt, rausgesucht, so als willkürliche Stichprobe dann so aus dem...
Vielleicht als Ergänzung, ich habe jetzt im Blick auf die Vorbereitung dieser Sitzung mal bei uns intern nachgefragt und da kam auch eine ernüchternde Antwort, also dass keiner, der für uns jetzt bekannt ist, das macht.
Also ich hatte auch noch andere MWP-Gesellschaften mal nachgefragt, wie dort Erfahrungen sind irgendwie, und da kam die Rückmeldung, also Ihnen ist auch nicht bewusst irgendwie, dass DRS3 angewendet wird oder geschweige denn, dass es da Probleme gibt bei der Anwendung, dass man da irgendwelche Probleme sieht, die jetzt gelöst werden sollten. Also das
bringt dann natürlich die Frage auf, machen die Unternehmen generell keine Segmentberichterstattung oder wenden sie bei der Segmentberichterstattung einfach DRS3 nicht an oder wenden sie ihn wohl an, sagen es aber nicht?
Wie gesagt, also die Unternehmen, die ich mir jetzt angeguckt habe, dort tauchte keine Segmentberichterstattung auf. Das war auch so das Feedback von den WP-Gesellschaften, mit denen ich gesprochen hatte oder mit denen ich Rückmeldung erhalten habe. Segmentberichterstattung wird nicht gemacht. Es ist ja freiwillig und wir bewegen uns ja jetzt hier im HGB-Konzernabschluss und da ist eher so, ja, so wenig Informationen wie nötig oder wie möglich zur Verfügung stellen. Also nur das, was nötig ist, zu veröffentlichen und solche Transparenz zu schaffen, ist dann gar nicht gewünscht. Was ich jetzt aber festgestellt habe, dass viele Unternehmen im Bereich des Lageberichts und dort im Wirtschaftsbericht, da gehen sie auf Segmente ein. Da sagen sie ja, unser Geschäftsfeld oder Segment sowieso XY hat folgende Umsatzsteigerung, im anderen Geschäftssegment ist das so. Also da wird schon quasi eine Segmentierung vorgenommen. Da das natürlich aber nicht beschrieben, wie sind sie jetzt auf diese Segmente gekommen, irgendwie, also die ganzen anderen Angaben oder geforderten Angaben von DS3 werden da nicht mit explizit ausgeführt und es werden auch nicht Investitionen großartig erläutert. Ein Unternehmen hat es gemacht, das habe ich gesehen. Andere Unternehmen geben einfach nur die Umsätze an. Also insofern so segmentspezifische Informationen wären gegeben, ja, aber die sind eher im Lagebericht dann verortet und dann auch geguckt, auch Prognosen dazu, als so eine reine externe Segmentberichterstattung, wie es jetzt nach IFRS 8 gefordert ist und dort mit den Anhängen kam.
Gut, wir haben natürlich das Thema, dass wir für den Anhang die Umsatzsegmentierung vorgegeben haben und dort ja auch eine Vorgabe gesetzlich haben, dass das Ganze nach Produkten und nach Märkten oder regional zumindest erfolgen muss. Insofern da eine Segmentierung ja. Ein Fall, den ich jetzt ab und zu beobachtet habe und den ich auch von Unternehmensvertretern gehört habe, ist, dass auch für Unternehmen, die keine Segmentberichterstattung erstellen, unser DRS20 zum Teil zumindest aussagegemäß seitens der Prüfer eine Segmentierung verlangt. Wir haben da nämlich eine Textziffer 132 in dem DRS20, wo steht, dass wir Ergebnisprognosen für wesentliche Bereiche des Unternehmens angeben müssen, sofern die eben von den Prognosen des Gesamtkonzerns abweichen. Und wie gesagt, hatte ich jetzt schon häufiger den Fall, dass Unternehmen sagen, dass der Prüfer dort dann eine DRS3-konforme Segmentierung für diesen wesentlichen Bereich haben will. Da sollten wir vielleicht insgesamt drüber sprechen, denn meines Erachtens war das nicht die Intention, die wir mit der Textziffer hatten, da eine dokumentationsfeste DRS3-Segmentierung zu verlangen, kann eigentlich nicht das Ziel sein.
Okay, also ist mir jetzt auch nicht so bekannt, also weil die Fälle, die ich habe oder die ich betreue, auch mit DRS-C-Konzernabschlüssen, also DRS-C-Konzernabschlüssen, die führen eigentlich eher dazu, dass sie tendenziell alles vermeiden, das sind ja meistens ein mittelständisches Unternehmen, was sie nicht machen müssen. Wir hatten es ja, glaube ich, letztes Mal schon diskutiert, dass auch teilweise Standards, die ja verbindlich anzuwenden sind, wenn sie ein bisschen übers Maß hinausgehen, was sie bereit sind zu machen, auch nicht angewandt werden und eher ein Vermerk im Prüfungsbericht dann in Kauf nehmen. Und nachdem das hier als Wahlrecht gesehen wird, ist es natürlich ganz einfach zu sagen, okay, also da mache ich es schon mal nicht. Und wenn ich noch irgendwas berichten möchte über Umsätze, weil es Owork ist für meine Kunden, für meine Außendarstellung, dann mache ich das eben im Lagebericht dann. Aber da habe ich vom Prinzip nur so eine eigene Bandbreite, wie ich das machen will, aber habe nicht schon wieder stringente Vorschriften. Also insofern wundert es mich nicht, dass der Standard nicht wirklich zur Anwendung kommt.
Genauso unsere Beobachtung. Ne? Also nicht, dass es keine Segmente gäbe, ne? Aber die Berichterstattung macht man einfach nicht, wenn sie nicht gefordert ist. Warum sich das zusätzlich auferlegen könnte. Ja.
Also diese Pflicht der Anhangangabe, dass dann nach Regionen oder segmentiert werden muss, die Umsatzerlöse, 314 Absatz 1 Nummer 3 halt, die kommen da, das machen die Unternehmen natürlich, weil es klare gesetzliche Anforderung ist. Sie könnten natürlich mit einer Segmentberichterstattung sich diese Anhangangabe sparen, aber die Segmentberichterstattung ist natürlich umfangreicher als die Erfüllung dieser Anhangangabe, die gefordert ist.
Könnte es ein Grund dafür sein, dass es auch so ungeliebt ist. Gut, jetzt mal abgesehen von der, sagen wir, nicht unbedingt Informationsoffenheit vieler mittelständischer Unternehmen, aber könnte es daran liegen, dass man eine Segmentberichterstattung nach DRS3, zumindest was die Segmentierung angeht, ja de facto nicht 100% nach dem Management-Approach aufzieht, sondern wir haben ja einen Management-Approach, für den allerdings unterstellt wird, dass Risk and Rewards das gängige Abgrenzungsschema sind. Heißt, ich persönlich sehe den eigentlich eher von der Segmentabgrenzung an IFRS 14, an den alten Standard angelehnt, als jetzt an IFRS 8. Und wenn ich jetzt quasi eine fiktive Segmentierung nur für Berichtszwecke einführen muss, dann wird das ja noch uninteressanter. Wenn man das vielleicht komplett an den Management-Approach koppelt, dann hätte vielleicht auch ein Unternehmen, das sagt, ja, ich habe mit der Information vielleicht weniger Probleme, sie jetzt nach außen zu geben, vielleicht sogar als, sagen wir es, imagebildende Maßnahme oder ähnliches, vielleicht hätte das damit weniger Arbeit und dementsprechend auch ein höheres Interesse, die Regelung anzuwenden.
Da würde ich jetzt mal dagegen sprechen, nach der Erfahrung, als von IS 14 umgestellt worden ist, von Risk and Reward of Management Approach bei den Kapitalmarktorientierten. Also das war, die Fälle, die ich kenne, eigentlich nicht sehr begrüßt worden, weil man natürlich mit dem Risk and Reward Approach noch andere Möglichkeiten hat, eine Segmentierung vorzunehmen, die nicht unbedingt absolut im Einklang stand mit dem Management-Approach. Und man wollte genau diese Informationen eben nicht preisgeben. Man war es gezwungen, natürlich über diesen Management-Approach Informationen in einer Art preiszugeben, die man eigentlich nicht wollte. Und man war ja mit IS 14 eigentlich ganz gut bedient. Man konnte den konform umsetzen und doch einige Informationen oder Segmentierungen, so wie man es sich vorgestellt hat, dann nicht zu präsentieren. Insofern denke ich, dass jetzt ein Mittelständler, der erst recht informationsavers ist, dazu nicht ermutigt ist zu sagen, ja gut, nur weil ich jetzt Informationen so habe, wie sie bei mir intern sehen, ist es kein Veröffentlichen die. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also entfernt jetzt nicht.
Lag das denn eher an der Segmentierung oder an den Segmentangaben?
Segmentergebnisse, genau, das war das Entscheidende.
Genau, Umsätze, aber das ist ja etwas, nicht, was wir eben im Lagebericht DS20, so wie Herr Schmidt ja auch schon angeführt hat, diese Verbindung ja gegebenenfalls auch haben und hier berücksichtigen müssen, wenn wir an die Überarbeitung hier gehen würden. Aber ich weiß nicht, wollte ich jetzt eigentlich mit meiner Frage auch nicht.
Und vielleicht noch zur Ergänzung, der Management-Approach gilt ja nicht für die Segmentdatenermittlung. DRS 3 sagt, die Segmentdatenermittlung erfolgt in Übereinstimmung mit ganz normalen IFRS-Regeln. Also bedeutet, interne Ergebnisgrößen geben wir nicht preis.
Nein. Aber die Aufteilung sozusagen.
Die Aufteilung gebe ich.
Die Segmente, ja.
Die gebe ich.
Bloß dieser Management-Approach wird halt als für die Adressaten den höchsten Nutzen stiftend angesehen. Das ist einfach through the eye of the management, dass man sozusagen den gleichen Informationsstand hat wie das Management im Vorfeld. Also im Entwurf von DS3 war dieser Risk-and-Reward-Approach noch stärker verankert. Also das ist dann sozusagen beim finalen DS3 dann halt schon abgeschwächt worden, beziehungsweise auf dem Management-Approach geht es schon. Es wird halt immer noch unterstellt, die Segmentierung erfolgt dann doch mit dem Hintergedanken der Risiko und Chancen, die es dann pro Unternehmen oder pro Geschäftsfeld gibt. Da ist jetzt sozusagen auch eine etwas eigenartige Sprachregelung, dass hier noch von primären Segmenten oder primärer Segmentierung gesprochen wird im Standard, aber das nur an ein, zwei Stellen, ohne das weiter zu erläutern. Im Entwurf war diese primäre und sekundäre Segmentierung noch klarer herausgearbeitet, dass man dann sozusagen erst halt geografisch und dann nach Risiken das Ganze aufteilt, geografisch und nach Produkten, dass man da so die primäre und sekundäre Segmentierung hatte. Und das ist dann halt beim DS3-Final-Erarbeitung dann halt entsprechend geändert worden. Insofern ist hier noch eine kleine Unschärfe drin, die man dann, wenn man es machen möchte, dann könnte man das auch noch schärfen, also stärker diesen Management-Approach schärfen, der schon grundsätzlich erstmal im DS3 verankert ist, aber halt noch nicht stringent durchgezogen. Also wie Herr Fink ja schon angesprochen hatte, dass die Daten, wie sie zu berichten sind, die gleichen Abschlussmethoden zugrunde zu legen sind oder die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Abschluss. Das ist jetzt auch ein Unterschied zu IFRS 8. Da heißt es ja, Management Approach, sollen die gleichen Zahlen extern berichtet werden, die sie auch an die Unternehmens- oder beim IFRS 8 dann an Chief Operating Decision Maker berichtet werden. Also hier auch kalkulatorische Größen und alles dann irgendwie mit einfließen. Also das ist hier noch aufgrund der Kohärenz oder gewünschten Kohärenz zum Abschluss halt nicht gegeben. Also hier kommt es auch sozusagen zur Abweichung vom Management Approach. Das wäre nochmal ein Punkt, den man aufgreifen könnte, den man diskutieren könnte. Möchte man jetzt diesen Management Approach komplett durch den Standard durchziehen, dann auch in dem Moment, oder sagt man, okay, ich verlasse das hier, möchte die Zusammenhang oder die Verbindung zu den Abschlusszahlen leichter herstellen und das nicht nur in der notwendigen Überleitungsrechnung von den Segmentdaten auf die Abschlusskennzahlen. Also das war jetzt auch noch so ein Thema. Wir sind quasi schon jetzt einmal so durch den Inhalt des Standards durchgegangen. Sie sind ja auch schon in dem Standard, haben sich damit beschäftigt. Insofern würde ich jetzt an der Stelle gar nichts mehr weiter sagen wollen zum Inhalt des Standards. Die Unterschiede zu IFRS 8 hatte ich ja auch nochmal kurz aufgeführt. Die wesentlichen Unterschiede hatte ich gerade angesprochen. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Ein interessanter Unterschied ist noch, dass die berichtspflichtigen Segmente nach DRS 3 nicht nur nach Größenkriterien entstehen, sondern auch, dass die Unternehmensleitung ein Segment oder ein operatives Segment als berichtspflichtiges Segment definieren kann. Und das ist nach IFRS 8 halt nicht möglich. Ansonsten gibt es da keine wesentlichen Unterschiede, dass da vielleicht in einer Sprache oder im Wording her Unterschiede sind, aber vom Inhalt her sehe ich da jetzt keine wesentlichen Unterschiede zwischen DRS 3 und IFRS 8. Der IFRS 8 wurde ja nochmal einem Post-Implementation Review unterzogen. Da gab es einige Fragestellungen heraus, wo es Kritik gab oder Verbesserungswünsche. Der ISB hatte das diskutiert, aber im Endeffekt dann sich entschieden, keine Änderungen an IFRS 8 vorzunehmen. Insofern sind die dort angesprochenen Punkte oder vier Themenbereiche einmal die Identifikation des Hauptentscheidungsträgers, die Identifikation der berichtspflichtigen Segmente, wie es mit zusätzlichen Segmenteninformationen aussieht und die Beschreibung der Überleitungsposten wurde dann halt nicht weiter verfolgt und die Klarstellung, die dann noch in dem zugehörigen Exposure Draft veröffentlicht wurden, werden jetzt nicht umgesetzt. Insofern, und die Themen, die dort angesprochen wurden, sind gar nicht relevant oder nur bedingt relevant für DRS 3, also weil in DRS 3 leicht abweichende Regelungen dazu sind oder beziehungsweise dort mehr Freiheiten bestehen als nach IFRS 8. Insofern würde ich jetzt dann Sie dann bitten, sich da mal Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt Angriff genommen werden sollte, eine Überarbeitung, gegebenenfalls schon, wenn ja, in welche Richtung und vielleicht dann auch im Hinterkopf behalten, wie ist da die Beziehung zu DRS 8, vielleicht auch, ob man guckt, zu DRS 20, dass man halt, wenn man das sieht, dass Unternehmen das halt nutzen, um im Konzernlagebericht dort Informationen oder segmentbezogene Informationen zu vermitteln, ob man da irgendwie das auch noch diese Praxis aufgreifen möchte und da irgendwelche Hilfestellungen, Vergleichbarkeit schaffen möchte.
Dann fange ich mal an. Also ich habe mir das auch länger mal überlegt, aber wie gesagt, habe mich auch intern erkundigt. Also die Unterschiede, die Sachen, die hier aufgeführt werden, sind ja teilweise eher marginal. Das heißt, wenn man Anpassungen macht, müsste man sich Gedanken machen, ob wir noch, ja sagen wir mal, eher die Anpassung an IFRS 8 oder ein paar Unterschiede herausarbeiten und angleichen. Umgekehrt muss ich ehrlich sagen, ist die Motivation, an einem Standard zu arbeiten, wo vielleicht ein Anwender oder keiner den dann tatsächlich nutzt, hält sich die Begeisterung da bei mir in Grenzen. Das kann man sicherlich dann mal machen als ja, es ist ein interessantes Thema, aber ich weiß nicht, ob dann wirklich diese Adressaten, ob man da wirklich so eine Aufmerksamkeit auch erzielen würde dann. Weil ich glaube, das verpufft eher, wenn man jetzt das nochmal anpasst. Also ich sehe jetzt keinen notwendigen und dringenden Anpassungsbedarf. Das ist so meine Meinung zu dem Thema. Also das nächste Thema auf der Agenda finde ich da wesentlich interessanter.
Also geht mir ähnlich, also da rührte ja auch meine Frage her, wie viele wenden das an? Also ich hatte so auch zumindest das Gefühl, ohne das empirisch erhoben zu haben, dass eben das Gefühl, dass dieser DS3 wenig angewandt wird, wobei ich auch von auf der anderen Seite von den einen oder anderen ja gehört habe, dass er eigentlich schon einer Überarbeitung bedarf. Die Frage, die sich wirklich dann eher noch für mich stellt, ich finde, er passt eben nicht zu dem DS20, wie er auch schon angeklungen ist, und aus meiner Sicht eben nicht nur im DS20, 132, sondern an vielen Stellen schon verlangt wird, irgendwo auch segmentierte Angaben zu machen. Und da sollte das, wenn dann ja sinnvollerweise, auch mit der Segmentierung aus eben einer möglichen Segmentberichterstattung einhergehen. Und im Grunde genommen ja auch dieser Management Approach insgesamt im Lagebericht Einzug gefunden hat, auch was dann die Steuerungskennzahlen im Grunde genommen angeht, die ja auch angegeben werden müssen. Und da im Grunde genommen natürlich auch sinnvollerweise dann eine Anpassung auch dieses DS3 dann in die Richtung gehen sollte. Aber ich glaube auch, dass das nichts ist, was wir jetzt so als erstes machen müssten, nur um die Frage ist, was macht man jetzt mit dem DS3? So wie er ist, ist er eigentlich, finde ich, unglücklich, passt eigentlich auch nicht eben zu dem DS20. Also irgendwann finde ich schon, dass man da was machen müsste.
Sehe ich ähnlich. Ein Prio-1-Projekt ist es in der Tat nicht. Was mich reizen würde an der Überarbeitung, wäre sich zu überlegen, wie man den Standard vielleicht interessanter für den Anwender machen könnte, sodass er vielleicht dann von zwei Unternehmen, wären immerhin schon doppelt so viel, angewendet werden würde vielleicht. Ich sehe ebenfalls den Punkt mit dem Management Approach. Wir durchbrechen hier den Management Approach und haben gerade in DRS20 bei den Leistungsindikatoren einen Full Management Approach, sodass auch die Daten in der Segmentberichterstattung mit den Leistungsindikatoren de facto inkonsistent wären. Da sehe ich ebenfalls Anpassungsbedarf. Wie gesagt, vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin berichtet habe, würde ich auch durchaus Anpassungsbedarf an DRS20, oder nee, nicht Anpassungsbedarf, Klarstellungsbedarf an DRS20 in dem Kontext sehen. Allerdings, wie gesagt, Priorität 1 für eine DRS3-Überarbeitung, nee, sehe ich auch nicht.
Also so viel gibt es jetzt nicht mehr zu ergänzen. Ich meine, über die Priorisierung kann man diskutieren. Nichtsdestotrotz finde ich, dass der Standard ist jetzt irgendwie aus dem Jahr 1999. Ne? Das heißt, der hat dann auch so ein bisschen Jubiläum, ne? Und unbestritten hat sich in den 20 Jahren doch ein bisschen was geändert. Deswegen glaube ich schon, nachdem wir jetzt alle alten Standards angepackt haben, wäre es notwendig, den auch mit den genannten Aspekten da aufzugreifen, und vielleicht ist der Aufwand auch nicht so groß, aber dann hätten wir zumindest mal auch mal die Historie aufgearbeitet. Ja, und klar, der Anwendungskreis ist jetzt vielleicht nicht so groß, aber es sollte alles konsistent zueinander passen. Das wäre, glaube ich, schon ein wichtiger Ansatzpunkt.
Ja, also ich würde dir auch zustimmen, Relevanz ist sicherlich jetzt nicht gerade groß, aber konsequenterweise haben wir ja Anpassungsbedarf, und einen Standard quasi Gültigkeit oder einen gültigen Standard draußen zu haben, der jetzt mit Anpassungsbedarf behaftet ist, auf Dauer finde ich dann auch nicht ganz so glücklich. Insofern würde ich auch zumindest dafür halten, dass man ihn in gegebener Zeit sicherlich nicht mit Prio 1, hatten wir auch schon gesagt, durchaus überarbeiten würden.
Ich finde die Formulierung Prio 1 irgendwie nett, denn es auf der anderen Seite ist das Arbeitsprogramm jetzt ja noch nicht so voll, dass wir uns überlegen müssen, ob wir überhaupt den Druck einer Priorisierung haben. Und ohne jetzt dem Ausschuss Arbeitsverweigerung unterstellen zu wollen. Ich denke, die fachlichen Argumente, glaube ich, liegen auf der Hand. Die Frage, an der wir zwangsläufig vorbeikommen, die wir aber, sage ich mal, wahrscheinlich kaum befriedigend werden lösen können, ist die, wie man an dem Erstellungswahlrecht vorbeikommt. Denn wenn tatsächlich in der Mehrheit der Unternehmen das Wahlrecht gelesen wird als um Gottes Willen, ja, legt mir ja keine Pflicht nahe und natürlich übe ich das Wahlrecht aus, dass ich es nicht machen muss, dann können wir uns die Finger wund schreiben und können einen wunderschönen Standard machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der nachher von anderen Anwendern als dem einen, und selbst der kann uns noch von der Fahne gehen, angewendet wird, ist dann wahrscheinlich relativ groß. Auf der anderen Seite denke ich, wenn wir uns als Normengeber begreifen und sagen, es gibt nur einen bestimmten Rechtsbegriff, weil der Gesetzgeber nur von der Segmentberichterstattung spricht, aber nicht sagt, was darunter eigentlich zu verstehen ist, wir auf der anderen Seite einen Standard im Umlauf haben, der sich größter Beliebtheit erfreut, wo, sag ich mal, Querbeziehungen zur Segmentberichterstattung stehen, selbst wenn sie nicht als Berichterstattung genannt wird, aber eben als in die Segmente eingreifend, dann fände ich es eigentlich schon opportun, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man das Ding zumindest in irgendeiner Form in Einklang bringen kann. Wenn wir uns immer davon leiten ließen, wer etwas anwendet oder nicht anwendet, dann können wir eigentlich nur zu fatalistischen Aussagen kommen und das kann eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Ja, auf der anderen Seite müssen wir sicherlich jetzt auch bei der Überarbeitung nicht zwingend ein Produkt vorlegen, was so unappetitlich wird, dass es ex ante im Grunde genommen schon mit der Vermutung einhergeht, dass das kaum jemand anwenden wird. Und so könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass eine der Denkweisen ja auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Dass wir nämlich beispielsweise sagen, gut, warum müssen wir eigentlich in den Management-Approach gehen, ohne es jetzt zu advokieren. Aber wenn Unternehmen Manschetten dabei haben, dass sie sagen, ich möchte nicht über interne Zahlen berichten, ich hätte aber kein Problem damit, das Zeug intern aufzuspalten, warum nicht? Ich habe dann zwar den Konflikt zu DRS20, da könnte ich noch sagen, gut, das eine ist eine Aufspaltung von Ist, das andere ist eine Angabe zu Prognosewerten und ich würde es ganz gern übergeleitet haben, aber einfach mal eine Überlegung, wie man den Standard tatsächlich attraktiver gestalten kann. Also an der Länge des Standards liegt sicherlich nicht, dass er nicht angewendet wird. Es muss also eigentlich andere Gründe geben. Und wenn es schlicht und einfach der Grund ist, dass der Gesetzgeber reingeschrieben hat, du musst nicht, dann können wir daran vermutlich nichts ändern. Also mein Petitum wäre durchaus zu sagen, also wenn wir jetzt nicht an Last über zusammenbrechen, dass wir das Thema, sage ich mal, mit gleicher Intensität betrachten. Es ist zu vermuten, dass wir hier wahrscheinlich deutlich schneller zum Abschluss kommen, da würde ich Ihnen zustimmen, als bei DRS 18. Aber ich würde jetzt, sage ich mal, aus Geschäftsstellensicht keinen Grund für eine Priorisierung sehen.
Vielleicht ergänzend, also ich meine, wenn man das anpackt, dann würde ich es aber schon so sehen, dass man diesen Management-Approach in Line bringt mit dem DRS 20. Weil dann ist man, sagen wir, von den Grundsätzen in sich konsistent und kann sagen, okay, das macht dann Sinn, wer auch immer den dann anwenden möchte, aber wir widersprechen uns nicht. Weil ich glaube, die zwei Ansätze zu fahren halte ich für, da kämpft man sehr wahrscheinlich dann, wie ist die Überleitung, wie ist der Zusammenhang. Also dann fände ich eher so, dass man sich als Ziel nimmt, lass uns den anpassen, lass uns die Unklarheiten beseitigen, nicht als Prio 1. Aber damit es dann in sich ins Gesamtkonzept passt, dann macht es meines Erachtens Sinn, unter dieser Zielsetzung dann da als Standardsetter reinzugehen. Und jetzt nicht, dass man die Leute Erwartung halt, dass das jetzt, sag ich mal, der Renner wird sozusagen, dieser Standard.
Also dann nehme ich Ihre Entscheidung so mit, DS 3 überarbeiten und dann hinsichtlich, dass wenn man guckt, wie kriegt man jetzt das mit der Praxis oder zu beobachtenden Praxis, dass hier Segmentdaten in der Konzernlagebericht berichtet werden, dass man das gut miteinander verknüpft und dass man hier für die Anwender dann entsprechend ein attraktives Standard schafft, der Hilfestellung bietet und Konkretisierung, wie man das machen kann.
Ich würde das auch tatsächlich dann unter das Motto Konsistenz stellen. Ja, also Konsistenz sowohl was den Grundansatz angeht, als auch Konsistenz dazu, mit welchen Daten gearbeitet wird. Also wenn wir sagen, wir wollen den Standard in irgendeiner Form attraktiv machen, dann sollten wir Hürden bei der Aufstellung der Berichterstattung versuchen zu vermeiden. Ja, ich meine, als man damals den alten Standard geschaffen hat, ist es vermutlich so gewesen, dass man einfach vom Erfordernis, wie Sie gesagt haben, nach US GAAP oder nach IAS ausgegangen ist und gesagt hat, das muss einfach in einer bestimmten Form stehen. Und all die inhaltlichen Anforderungen, die da stehen, die sind ja eins zu eins in IAS oder in US GAAP wiederzufinden. Ja, dass sie mittlerweile bei IFRS einen leicht anderen Schwung genommen haben, gekauft. Ja, sie haben die Primär- und Sekundärsegmentierung angesprochen, die es in IFRS mittlerweile nicht mehr gibt. Aber man kann sich ja wirklich auch die Frage stellen, muss ich das denn machen? Wohlgemerkt, wir schreiben keinen Standard für IFRS-Bilanzierer, den gibt es schon. Das ist auch nicht in unserem Mandat, sondern wir schreiben einen Standard für HGB-Bilanzierer. Und die Frage ist, muss das Ding denn genauso ausgefeilt aussehen wie eine vollwertige Segmentberichterstattung, die wir von einem kapitalmarktorientierten Unternehmen verlangen? Oder gibt es nicht gegebenenfalls auch gute Gründe zu sagen, wir verzichten vielleicht auf einen bestimmten Standardisierungsgrad, den wir aus der internationalen Welt kennen, würden uns aber freuen, wenn wir trotzdem in irgendeiner Form ein paar mehr segmentbezogene Daten bekommen können. Und das können auch durchaus andere sein oder nicht gleich die ganze Bandbreite wie die, die wir aus der internationalen Rechnungslegung kennen. Also wenn man nicht, sage ich mal, das Optimal, in Anführungsstrichen, Optimalziel erreichen kann, dass man eine vollwertige Segmentberichterstattung bekommt, weil das einfach abschreckend wirkt, dann muss ich mir überlegen, was kann ich denn zumindest mal tun, um in irgendeiner Form einen Teil der Segmentangaben, die in der Lageberichterstattung stehen, in irgendeiner Form zumindest insoweit ein bisschen aufzupeppen, dass der Leser ein bisschen mehr Informationen bekommt.
Ja, wobei, da kann man vielleicht noch anmerken, dass in der Vergangenheit immer die Kritik war, dass dann manche Standards sich zu stark an die IFRS angelehnt hatten, ne? Zumindest in den Anfängen, wo man jetzt immer sehr genau darauf achtet, dass das nicht der Fall ist, ne, mittlerweile. Da würde ich aber sagen, gerade in dem Fall muss man jetzt nicht zwingend was Neues erfinden, weil das, glaube ich, jetzt kein großer Schaden wäre, wenn er dann nicht so trotz bisschen an IFRS 8 angelehnt ist. Ne?
Wobei man da natürlich dann insofern differenzieren kann, also ich stimme da auch zurück, man sollte jetzt nicht das Rad neu erfinden, umgekehrt kann man natürlich sagen, wie verpflichtend macht man dann die Angaben beispielsweise, also ich meine so kritische Angaben wie Ergebnis und so weiter, kann man ja dann anders formulieren, statt eine Pflichtangabe sagen, okay, wäre wünschenswert, wäre informativ, sodass man dann diese Hürden, von denen Sie gesprochen haben, eigentlich mal abbaut. Aber sich trotzdem, wenn sie denn genommen werden, sich an den Angaben eines internationalen Standards richtet. So könnte man so einen Unterschied machen zwischen internationalem Standard und auch DRS dann. Und vielleicht die Hürden tatsächlich senken.
Ja, exakt. Man könnte auch darüber nachdenken, sich viel stärker an die Leistungsindikatoren, die wir ja im Lagebericht haben, anzulehnen. Wenn wir quasi sagen, wir wollen sowieso in die Richtung einer höheren Konsistenz zwischen DRS3 und DRS20, könnte man ja tatsächlich mal über eine Segmentierung der Leistungsindikatoren und zum Beispiel der wesentlichen zugrunde liegenden Einflussfaktoren oder wertbestimmenden Faktoren für diese, also wenn ich eine Rentabilitätskennzahl habe, eine Ergebnisgröße und eine Vermögensgröße nachdenken. Da das Ganze freiwillig ist, muss das ja nicht jeder machen, denn ich glaube, sonst würden die uns ins Gesicht springen, aber das wäre vielleicht mal eine wirklich interessante Information.
Also nochmal, im DRS20 wird ja schon für einige Punkte schon eine Segmentierung verlangt. Also insofern müsste natürlich das, was jetzt hier im Anhang dann gemacht wird eben darüber hinausgehen, ne? Und vielleicht eben gerade dieses Thema, grenze ich überhaupt die Segmente ab, ist natürlich eine Sache dann, oder auch dann die Überleitung auf die entsprechenden GOV-Werte, Konzern-GOV-Werte dann.
Was wir auch natürlich auf dem Radar haben müssten, ist, da wir dann über etwas sprechen, was im Anhang steht, habe ich ein anderes Prüfniveau. Und auch das mag ein Grund sein dafür, dass Leute sagen, ich möchte das nicht in irgendeiner Form aufgenommen haben. Also ein Thema, was wir in der DPR ja schon häufiger hatten, ist, dass auf Konsistenz geprüft wird zwischen Angaben, die im Lagebericht stehen und denen, die im Anhang und dann sogar im freien Teil stehen. Und hier hätten wir im Grunde genommen ein ähnliches Thema. Wenn wir jetzt im Grunde genommen über einen Berichtsbestandteil sprechen, der sogar eine höhere Prüfungsqualität hat als der Lagebericht, dann ist es schon die Frage, was für einen Anreiz hat ein Unternehmen, sich praktisch dem zu unterwerfen. Auf der anderen Seite denke ich, müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht den Lagebericht zu einer vollwertigen Segmentberichterstattung ausbauen. Ja, das sollte umgekehrt auch nicht passieren. Also ich glaube, man kann sich dem Thema wirklich von zweierlei Art und Weise nähern. Und mein Petitum ist einfach nur vielleicht ein bisschen das aufgreifend, was Herr Keller gesagt hat. Also wir haben in der Tat immer wieder den Vorwurf, dass wir versuchen mit allen möglichen Standards, die wir ersinnen, eigentlich nur die IFRS zu kopieren. Meine Antwort war bis dahin eigentlich immer relativ schematisch. Warum muss ich zwingend in irgendeiner Form kluge Gedanken, die sich schon mal jemand gemacht haben, irgendwo aus dem Fenster schmeißen? Ich muss sie nicht zwingend übernehmen, aber ich sag mal, dass ich mir die Vorarbeiten schon mal angucke, finde ich jetzt noch nicht so unappetitlich. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man in der Tat erkennen, dass der Adressatenkreis von HGB-Bilanzierern halt ein anderer ist. Und das bringt mich dann unter Umständen zu einer anderen Kosten-Nutzen-Abwägung. Also dieses Kosten-Nutzen-Argument, das schlägt in der Regel halt beim Interessbilanzierer nicht so stark durch, wie es unter Umständen bei einem HGB-Bilanzierer durchschlagen kann. Und damit kann ich schon verstehen, warum vielleicht eine Segmentberichterstattung im HGB anders ausgestaltet ist. Und ich rede wirklich jetzt über die Ausgestaltung mehr als über die grundsätzliche Philosophie. Denn dazu sagen, lasst uns mal dann, wie Sie sagten, Herr Grottel, in Richtung Management Approach gehen, um es einfach auch konsistent zu DRS20 zu gestalten. Das gibt ja durchaus Sinn. Ich wollte durch mein anderes Petitum einfach nur mal eine andere Denkweise aufwerfen und zu sagen, was kann man denn tun, um tatsächlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die bilanzierenden Unternehmen vorteilhaft zu gestalten. Haben wir es dann so weit getrieben, wie wir es treiben können, oder gibt es noch irgendwie schlaue Gedanken?
Die weitere Vorgehensweise würde jetzt meines Erachtens so sein, dass jetzt wahrscheinlich in der nächsten Fachausschusssitzung dann die ersten Diskussionspunkte oder Themen erarbeitet werden und die dann Ihnen zur Diskussion gestellt werden, dass Sie dann einzelne Themen dann halt oder also Themenfelder, sage ich mal, dann aufgreifen und darüber dann diskutieren, wie jetzt einzelne Aspekte geregelt werden. Also das muss man sehen, wie viel Zeit dann darauf allokiert werden kann. Insofern, und das dann halt bei den nächsten Fachausschusssitzungen dann halt regelmäßig, dass dann mehr oder weniger regelmäßig auf der Tagesordnung steht, dass hier dann das so sukzessive dann vorangetrieben wird.
Also ich denke, was sicherlich hilfreich wäre, da Sie jetzt ja schon den Abgleich gemacht haben mit den IFRS-Regelungen. Und da, jetzt interpretiere ich Sie mal und lege Ihnen Worte in den Mund, Sie gar nicht so große Abweichungen gesehen haben. Es waren Dinge, wo Sie der Meinung waren, dass die Ausgestaltung zumindest mal dem Tenor nach relativ vergleichbar ist, die darunterliegende Denke vergleichbar war, dass es in Teilen Abweichungen gegeben hat, weil entweder der eine Standard etwas nicht regelt, was der andere regelt, oder weil er es leicht anders regelt, als der andere Standard es regelt. Ich denke aber, das, was wir im Augenblick noch nicht auf dem Visier haben, ist ein Vergleich mit den Regelungen DRS20. Und das wäre vielleicht mal ein ganz guter Aufschlagpunkt, praktisch diese Synopse noch zu erweitern, um Regelungen, wo haben wir sonst noch in irgendeiner Form etwas, wo wir uns zu Segmenten äußern. Das gilt auch vielleicht für DRS25, ja, wo wir noch andere Regelungen haben. Also, dass wir noch einmal einfach einen Blick machen, wo taucht das Thema Segmentierung sonst in unseren Standards noch auf? Nicht mit dem Ziel, zwingend alle Segmentsachen im Grunde genommen in diesen Standards zu verorten, aber zumindest dafür zu sorgen, dass sie halt konsistent gestaltet sind. Und ansonsten könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir einfach Abschnitt für Abschnitt durchgehen, die Regelungen uns nochmal angucken und sagen, gibt es da Änderungsbedarf? Gibt es da in irgendeiner Form Klarstellungsbedarf? Müssen wir irgendwas ändern? Brauchen wir die Regelungen noch? Ja. Und wenn wir das abschnittsweise durchgehen, glaube ich, dann kommt man da auch relativ schnell zum Ziel. Okay. Also ich denke, wenn wir mal so darauf zuplanen, dass wir einen Sitzungslot von etwa 2 Stunden vorsehen, wo wir vielleicht tatsächlich zunächst nochmal eine Gegenüberstellung machen, wo tauchen sonst im DRS-Regelwerk noch die Segmente auf und wie passt das, was da in Segmenten beschrieben wurde, zu dem, was wir in DRS-3 stehen haben. Wir dann vielleicht mal überlegen, ob es Anpassungsbedarf gibt. Herr Fink, Sie hatten gesagt, müssten wir überlegen, ob wir an DRS-20 was anpassen. Die Frage ist, ist das der richtige Anker oder wäre DRS-3 der Anker? Also da müssten wir dann halt überlegen, welche Kollateralschäden wir womöglich dann auf der anderen Seite auslösen würden, denn DS20 ist ja ein Standard, der von allen Unternehmen angewendet wird. Aber wir sollten zumindest das irgendwo mit auf dem Schirm haben, und wenn wir dazu kommen, dass wir eine Änderung vorschlagen, wäre das etwas, was wir dann durchaus im gemeinsamen Fachausschuss ja auch besprechen können. Na, das ergebe, glaube ich, Sinn. Und ansonsten würde ich vorschlagen, schlicht und einfach die Themen der Reihe nach, nach Kapiteln durchzugehen und dann einfach mal zu schauen, gibt es Überarbeitungsbedarf, ja oder nein. Okay, prima. Dankeschön. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt durch.